Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Annette Reisinger,
Matthias Diener.
Beide spielen im Minget-Quartett, also ein halbes Streichquartett haben wir jetzt hier im digitalen Gespräch. Es ist ja die Zeit, da die Auftritte eigentlich gar nicht möglich sind. Wie hält sich ein Quartett denn fit in so einer Zeit?
Durch tägliches Selbstüben natürlich vor allen Dingen. Man möchte ja auch ein bisschen die pausenlosen Reisen vermeiden. Das ist uns ja von der Politik angetragen worden, zu Hause zu bleiben. Also wir üben sehr viel zu Hause, bereiten uns vor auf das, was dann hoffentlich kommt. Und natürlich treffen wir uns auch zu Proben.
Einzelproben, aber auch Quartettproben.
Wir machen beides. Also wir wohnen jetzt nicht am selben Ort oder in unmittelbarer Nachbarschaft. Das heißt, wir müssen zu Proben ein bisschen reisen. Das versucht man natürlich wirklich etwas zu beschränken aus eigener und auch der Sicherheit der anderen. Dann üben wir alleine und dann muss man natürlich schon auch sehen, dass ein Ensemble wie wir, das seit über 20 Jahren vom Konzertieren lebt, heißt sehr viel spielt, natürlich immer sozusagen mal auch der Wunsch und die Idee aufkam, eine Auszeit zu nehmen auch, um zu regenerieren, um neue Ideen zu sammeln, kreativ zu sein im Sinne auf längerfristige Planung, welche Projekte will man noch realisieren, wollte man immer schon mal machen und so weiter. Und da ist jetzt für diese Aktivität ist jetzt Raum und das kann man nutzen. Und insofern nutzt man die Quartettzeit möglicherweise etwas anders. Nicht durch ständiges Proben und Konzertieren, sondern die Pause wird genutzt, um kreativen Ideen nachzugehen.
Darf man auch nicht vergessen, dass sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, das Umlegen, Verlegen, Umplanen, Neuplanen der Konzerte, die uns jetzt abhanden gekommen sind. Das sind in unserem Fall wirklich sehr, sehr viele, da wir normalerweise 80 Konzerte im Jahr spielen. Sie können sich denken, wenn man jetzt von März bis Juni schon nicht gespielt hat und jetzt seit November schon wieder. Wir sind also in pausenlosem Austausch mit den verschiedenen Veranstaltern und natürlich ändern sich da auch die Schwerpunkte, wenn das Konzert dann eben erst 22 oder 23 stattfindet.
Also eine logistische Herausforderung auch, auf der anderen Seite auch mal Zeit zum Nachdenken. Sie haben es gesagt, Frau Reisinger, dass Sie normalerweise sehr viel beschäftigt sind, sehr viel unterwegs sind. Das zeigt schon, dass Sie eines der gefragten Quartette unserer Zeit sind. Wie das damals angefangen hat, man scheut sich zu sagen, ein altes Streichquartett sind Sie eigentlich, weil Sie schon seit 32 Jahren miteinander spielen. Wo gibt's denn sowas, bis auf ein Paar, die aber auch schon sehr, sehr alt dann sind? Wie war das damals, als Sie angefangen haben? Was für Perspektiven hatten Sie sich selber gegeben?
Ja, also natürlich schon die Perspektive, durchaus zusammenzubleiben und durch ständiges Miteinanderspielen miteinander zu wachsen und dem Ideal Streichquartett immer näher zu kommen. Das war von Anfang an mit der Zielrichtung, die Quartettliteratur so gut wie irgend möglich zu realisieren.
Dazu sagen, dass man natürlich das, was wir heute machen, so nicht planen kann. Das ist nicht planbar. Wir haben natürlich, wir waren sehr fleißig, wir haben auch viel Glück und natürlich auch Erfolg gehabt. Aber wie gesagt, das hat immer stark auch mit Visionen zu tun. Einer meiner Lieblingssätze ist von Fellini, der heißt, der wahre Realist ist der Visionär. Also wir haben einfach unsere Fantasien, unsere Visionen umgesetzt und freuen uns, dass wir so weit gekommen sind.
Hatten Sie damals ein Klangideal, also eine Vision? So möchten wir klingen, wenn wir spielen, so möchten wir gehört werden?
Wir hatten natürlich Lehrer, man ist von Lehrern immer beeinflusst, individuell, aber wir auch als Quartett. Wir haben bei Walter Levin gelernt, wir waren beim Alban Berg Quartett. Also ich würde schon denken, dass uns sozusagen die LaSalle-Schiene möglicherweise eher beeinflusst hat als jetzt die Amadeus-Schiene, wenn man jetzt die beiden als Antipoden in der Zeit sehen möchte, was sie de facto ja gar nicht so waren, aber doch so ein bisschen wenn man Schulen auseinanderhalten will, Kammermusikschulen, Quartettschulen, dann wohl eher Levin-Schule, wobei das klanglich nicht so stimmt, weil LaSalle-Quartett hat uns, glaubt, also mich zumindest klanglich jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckt, mehr die Analyse und die Herangehensweise an die Partitur. Das war für mich wichtig, für uns wichtig, weniger der Klang.
Ich denke schon, dass es natürlich auch damit zu tun hat, wie die eigene menschliche Stimme ist. Also jedes einzelne menschliche Stimme und das in der Summe Und dann auch, und das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit natürlich, und auch schon eine Homogenität, die uns enorm wichtig ist, dass eigentlich alle Stimmen gleich sind. Es gibt ja durchaus Quartette, wo der erste Geiger sehr stark hervortritt und die anderen eher sich im Hintergrund halten. Das ist bei uns nie so gewesen. Wir haben uns eigentlich immer alle vier um Gleichheit bemüht. Und das sorgt schon gerade in so choralartigen Stellen oder so für eine große Homogenität.
Der Name ist ungewöhnlich. Also es gibt ja verschiedene Erklärungen, wie ein Quartett heißt und warum es so heißt. Minguet ist ein alter Spanier sozusagen gewesen. Wie sind Sie denn auf den gekommen?
Ich war damals bei der Namensgebung genauso wie ich dabei, wie die Annette. Ich weiß aber natürlich die Geschichte, weil danach wird man ja des Öfteren gefragt. Also das Quartett musste einen Namen haben. Es gab verschiedene Versionen. Auch Volkwagen-Quartett stand mal im Raum, weil das Quartett damals in Essen an der Volkwagen-Schule studiert hat. Dann gab es Quartettdiskussionen und dann erinnerte man sich an eins der ersten Projekte, die das Quartett realisiert hat, nämlich eine Uraufführung eines modernen Stückes, was Minguet-Quartett hieß, weil der Komponist unaufgelöste Septakkorde, die in dem Einband der Werke von Minguet, also die Minguet-Werke sind in Lederfolianten eingebunden und darauf befanden sich unaufgelöste Septakkorde. Und diese unaufgelösten Septakkorde bildeten die Grundlage für eine Komposition, die dann Minguet-Quartett hieß. Und die Uraufführung hat eben dieses junge Essener Streichquartett gemacht, realisiert und gab sich dann später eben den Namen Minguet-Quartett, was insofern schön passt, weil Minguet, Pablo Minguet, einer der letzten großen Allgemeingelehrten war, der die Auffassung, unter anderem die Auffassung vertrat, dass Kunst nicht nur für die oberen 10.000 zu machen sei, also sich von der La-Pour-La-Ecke durchaus entfernt hat oder distanziert hat. Und die Auffassung, der folgen wir natürlich gerne, denn wir denken auch, dass Kunst nicht nur für die oberen 10.000 sind. Und gerade die Streichquartettkunst, die durchaus auch einen manchmal vielleicht auch elitären Charakter annehmen kann. Das liegt uns nicht. Wir wollen, dass möglichst viele an der Schönheit der Streichquartett-Literatur teilnehmen können.
Und man kann vielleicht auch ergänzend gespannt sein, wie der Name sich nochmal neu bewähren darf, jetzt nach dieser großen Corona-Krise, die ja sicherlich nur schleichend von uns geht, ob dann der Name vielleicht sogar nochmal eine neue Bedeutung bekommen kann. Mhm.
Dieser Herr Minguet hat im 18. Jahrhundert gewirkt, also der war da schon sehr fortschrittlich. Er war übrigens auch Notenstecher, habe ich gelesen, also passt es dann auch sehr gut zu Ihrer Tätigkeit. 32 Jahre, habe ich gesagt, ist das Quartett alt. Das passiert natürlich, dass in so einer langen Zeit Quartettbesetzungen wechseln, aus den verschiedensten Gründen, brauchen wir jetzt gar nicht zu diskutieren. Eine der für das Streichquartettwesen wichtigen Frauen, nämlich die Bratscherin Irene Schwalb, ist jetzt auch beim Heidelberger Frühling für die Organisation des Streichquartettfests immer verantwortlich. Sie kennt alle Quartette, habe ich den Eindruck immer. Wie gehen Sie denn vor, wenn ein Mitglied aus honorigen Gründen, sagen wir mal, ausscheidet und Sie müssen diese Stelle neu besetzen? Wie schwierig ist das?
Wir haben zum Glück natürlich einen sehr großen Freundes- und Kollegenkreis, den man dazu erstmal ansprechen kann und erhält viele, viele Rückmeldungen, weil es natürlich eine interessante Sache ist. Und dann entwickelt man natürlich auch ein System, wie man jemanden gerne kennenlernen möchte. Wenn es zu einem positiven Kennenlernen kommt, dann kann man in eine zweite Runde gehen, ein gemeinsames Konzert spielen, so in dieser Weise.
Als die Irene damals aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste, haben wir die Stelle regelrecht ausgeschrieben. Und die Leute haben sich beworben, ganz normales Bewerbungsverfahren. Die Leute haben Unterlagen geschickt, wir haben uns die angeguckt, wir haben uns entschieden, wen wir dann zu einem Probespiel einladen. Wir haben die Leute ein bisschen was einzeln spielen lassen und dann aber vor allen Dingen auch miteinander gespielt, geprobt und dann, wie Annette sagte, bei den interessanten Leuten eine zweite Runde gemacht. Und dann auch mit den wirklich entscheidenden Kandidaten sogar eine dritte Runde mit Konzert und auch Anreise, weil in einem Streichquartett ja auch die Logistik und die Reiserei und die Zeit miteinander jenseits der Bühne auch funktionieren muss. Man ist ja sehr viel Zeit, verbringt sehr viel Zeit miteinander und das muss also auch passen, damit es dann auch auf der Bühne passt.
Muss man auch zusammen feiern können? Wird das auch geprüft?
Ja,
ich wollte gerade sagen, also gerade diese Nebenerscheinungen sind nachher vielleicht sogar die allerwichtigsten. Was isst man gerne? Was trinkt man gerne? Stimmt der Humor? Ja, diese Geschichte.
Ich höre öfters und lese auch öfters, dass es bei Streichquartetten darauf ankommt, dass man gemeinsam atmet. Ich stelle mir vor, was damit gemeint ist, aber gemeinsam atmen ist ja vielleicht dann schon ein Idealzustand, der jetzt nicht die Lungen betrifft, sondern gemeinsam atmen heißt eins sein.
Das ist eigentlich ein Gottesgeschenk, wenn man irgendwann sich so gut kennt, dass es ganz von selbst geschieht. Wir haben es ganz oft erlebt, auch bei Interviews, dass wir wortgleich gleichzeitig geantwortet haben. Und das kann natürlich nur aus so einer langen Zeit heraus entstehen. Wenn wir über so viele Jahre sprechen, dann klingt es auch so ein bisschen, fast schon ein bisschen nach Seniorenheim. Aber ich würde gern sagen, für mich ist eigentlich diese lange Zeit mittlerweile fast zusammengeschmolzen zu einem ganz langen Tag. Und diese Jahre sind so schnell vergangen, dass einem manchmal so einzelne Ereignisse gar nicht mehr so präsent sind, weil das Ganze eigentlich zählt. Und man erlebt eigentlich jeden Tag etwas Neues, was man noch nie erlebt hat, auch gerade jetzt in der Situation wieder. Und wir sind neugierig, wie es da weitergeht.
Eines langen Tages Reise auf die Bühne gewissermaßen.
So, dieses gemeinsame Atmen ist wirklich schon eine musikalische Sache. Das heißt, auch ein Film, der über uns gemacht wurde, hieß so gemeinsam atmen. Der Ursprung ist schon musikalischer Natur. Es ist schon eine ganz witzige Kombi. Also man lebt ein Leben zusammen, was eigentlich ursprünglich so ja nicht geplant war. Man hat sich ja nicht entschieden, zusammen zu leben aus persönlichen Gründen, sondern man hat sich entschieden, zusammen zu leben, weil man zusammen Musik machen will. Ich glaube, das ist schlussendlich das Geheimnis, auch um lange zusammen zu sein, dass man sich genau daran auch immer wieder erinnert, dass das Kernstück wirklich zusammenarbeiten, zusammen Musik machen heißt und in dem Sinne dann auch wirklich zusammen atmen.
Wie oft mündet dieses Tun dann in große Zufriedenheit auf allen vier Plätzen?
Das ist, glaube ich, wirklich eine individuelle Sache. Also ich glaube, jeder empfindet Genugtuung und tiefe Zufriedenheit, wenn er musikalisch das realisieren kann an seinem Platz zum Wohle des Gesamtklangs. Und das damit geht jeder, glaube ich, ganz, das ist ein privates Glücksgefühl, was sich dann natürlich widerschlägt in der Arbeit, weil das natürlich wieder sozusagen reinvestiert wird. Mhm. Aber ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache.
Mhm. Und es ist tatsächlich auch wichtig, dass wir sehr sorgsam mit unseren Gefühlen umgehen. Das heißt, wir tragen das eigentlich nicht wie so ein Bauchladen vor uns her und tauschen das aus, sondern da darf auch ein Stück weit jeder für sich so Dinge behalten. Und was dem einen gut gefallen hat, ist vielleicht für den anderen noch ausbaufähig und so weiter. Also da sind wir eigentlich sehr sensibel miteinander.
Und das Glücksgefühl, das finde ich schön, wenn man das empfindet. Und wenn Sie das so sagen, das ist ja wirklich auch ein Geschenk. Nun waren Sie beide schon dabei, nämlich im Jahr 1998, als das Minget-Quartett auf den Komponisten Wolfgang Riem getroffen ist. Wolfgang Riem wird immer mehr jetzt zitiert werden, denn er wird in der Spielzeit 21/22 seinen 70. Geburtstag feiern können und begehen können. Und diese Begegnung damals, 1998 im Südschwarzwald, war für Sie eine entscheidende insofern, als Riem Ihnen Mut gemacht hat, seine sämtliche Literatur für vier Instrumente für Streichquartett einzuspielen auf CD.
Ja, man muss jetzt mal sagen, das klingt jetzt alles nach so einem großen Mythos. Das ist auch schön, dass sich das so entwickelt hat. Aber letztendlich ist alles auch da aus einem kleinen Kern heraus entstanden. Es war ja auch nicht geplant natürlich. Es war gar nichts geplant. Es ist so passiert, weil Sie auch gerade Irene Schwalb vorhin schon erwähnt hatten. Damals gab es ja noch keine Computer, man hat so eigentlich noch gar nicht gearbeitet und wir haben uns dann halt unsere Kontakte aus irgendwelchen Zeitungen ausgeschnitten und ich hatte damals mit einer kleinen Schere aus der Zeit eine Anzeige der Römerbad Musiktage ausgeschnitten und habe gedacht, da könnte ich doch mal hinschreiben. Irene sagte damals, nee, lass mal, da gehen nur berühmte Leute hin, das macht eigentlich keinen Sinn. Und ich habe dann trotzdem auf einer Schreibmaschine, auf einem Blatt Papier an einen Hoteldirektor geschrieben, den wir damals noch nicht kannten. Klaus Lauer, genau. Und der rief mich dann irgendwann an und sagte, ach, vielen Dank für Ihren netten Brief. Raten Sie mal, mit wem ich hier gerade an der Bar sitze. ja, keine Ahnung, mit Walter Lewin. Mhm. Und wir überlegen gerade, dass es ganz schön wäre, wenn sie mal hier hinkommen würden. Und dann, ob damals Riem schon geplant war, das weiß ich nicht, oder ob Lauer sogar die Initiative dafür gegeben hat.
Das ist so ein bisschen natürlich, genau wie Annette sagt, so über die Jahre entstehen dann solche Mythen und jeder erzählt die Geschichte, glaube ich, dann auch von uns Vieren möglicherweise ein bisschen anders. Ich erinnere mich dran, dass wir eingeladen waren nach London in die Wigmore Hall, zusammen mit Henschel Quartett. Das war also, im Grunde war es, also in der zweiten Hälfte war es ein Oktettabend. Und in der ersten Hälfte hat uns, so ist meine Erinnerung, Wigmore Hall gefragt, was könnt ihr denn mitbringen, was euch angeht? So, das waren zwei junge Quartette, wir und Henschels, und da ist natürlich, ist der Erfahrungsschatz noch nicht groß, also war die Frage, was interessiert uns wirklich? War klar, neue Musik, und wir haben uns umgetan und sind auf Riems drittes Streichquartett, ist im Innersten gestoßen. Und dann haben wir das gelernt für Wigmore Hall. Und dann kam genau das, glaube ich, Annette, was du sagst, dann haben wir uns zu einem so Silvesterkonzert, meine ich, war das, das Blaues Lauer hat damals immer junge Ensembles an diesen, bevor sie zu den Römerbad Musiktagen eingeladen hat, an diesen Silvesterkonzerten sozusagen ausprobiert. Und damals war dann der Wolfgang da und wir haben sein drittes gespielt. Und dort haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und er kam dann auch auf die Bühne und da gab es ja im Römerbad immer hinterher das berühmte Abendessen. Die Konzerte waren ja immer um 6 und dann gab es hinterher das Abendessen. Und in dem Abendessen, das weiß ich noch wie heute, sind mehr so Bilder, die bei mir aufpoppen. Er kam dann rüber an unseren Tisch und hat sich bedankt und war, weil wir eben über Glücksgefühle sprachen. Ich würde so weit gehen, dass wir spürten, dass da Glücksgefühle auf beiden Seiten waren, wenn die auch nicht an dem Abend groß gefeiert wurden. Er ging zurück an den Tisch und das war's. Aber wir hatten irgendwie, glaube ich, beide Seiten das Gefühl, dass damit die Reise sozusagen beginnt.
Da gibt es diesen zentralen Choral in diesem Stück. Und dann hat er diesen Satz gesagt, ich habe gedacht, es hält nicht, aber es hat gehalten.
Ich wusste ja jetzt um dieses Gespräch heute und ich habe mich die letzten 2-3 Tage nachgedacht und da poppten wirklich solche Einzelaktionen auf und über die Reise mit Wolfgang über all die Jahre. Und ich erinnere mich auch an eine Begegnung, ich glaube, es war in Heidelberg, als wir auch Sachen von ihm spielten und dann gingen und Richtung Bahnhof gingen und dann gab es aber irgendeine Zugverspätung oder irgendwas. Wir saßen also auf der Straße rum, irgendwie wirklich mehr oder weniger auf dem Boden. Und der Wolfgang kam in einem langen Mantel, stattlich wie er ist, ausdrucksstark, charismatisch, kam zu uns, guckte uns alle mehr oder weniger lange an, sagte, ich mag euch und ging weiter.
Das war der Ritterschlag. Ja. Aber Sie haben dann tatsächlich alles auf CD eingespielt, was er für Ihre Besetzung geschrieben hat. Das heißt, Sie waren sowas wie das Schopanzig-Quartett für Beethoven, waren Sie das für Riem, eben die Erstspieler, diejenigen, die das alles zusammengefasst haben. Sind diese Aufnahmen auch von ihm gewissermaßen als Referenzaufnahmen geadelt worden? So muss man mich spielen?
Das ist das Schöne. Also die Zusammenarbeit mit Riem war immer so, dass wir ihm, wenn überhaupt, also sich die Möglichkeit ergab, weil er zu einem Konzert kam oder eine Uraufführung war, er das erst in der Generalprobe gehört. Er war bei keiner einzigen Aufnahme dabei, hat das Geschehen aber durchaus verfolgt und hat immer auch Rückmeldung gegeben, wenn eine CD draußen war. Ob das Referenzaufnahmen sind, das mögen bitte andere entscheiden, die sich danach richten oder nicht. Das ist ja, wenn man sie selber gemacht hat. Natürlich haben wir uns bemüht, so authentisch und so genau und so exakt und so auf den Punkt das aufzunehmen, wie wir denken, wie es geschrieben ist. Und haben durch das, durch das Zusammensein mit Wolfgang, wir haben durchaus wirklich viel Zeit miteinander verbracht, im Rahmen von auch, wir waren auch auf Reisen zusammen, haben auch Gesprächskonzerte zusammengegeben und so weiter. Und haben auch zusammen gefeiert, weil das ja heute schon mal davon die Rede war. Also wir kennen uns schon sehr gut. Und ich glaube, dass wir von daher auch die Sache sehr authentisch angegangen haben. So war auch immer seine Rückmeldung. Aber es ist nicht so, dass er im Aufnahmeraum saß und jetzt also sozusagen an der aktuellen Aufnahme immer mitgewirkt hat.
Das kann ja auch ein bisschen bedrückend sein dann für diejenigen,
die gerade... Genau. Ehrlich gesagt ist das, was wir auch immer so geschätzt haben an ihm als wirklich großen Komponisten, dass er weil er wahrscheinlich auch schon wieder die nächste Musik im Kopf hatte, seine Stücke freigegeben hat. Mhm. Und deswegen wäre ich auch mit dem Begriff Referenzaufnahme fast ein bisschen vorsichtig. Sicherlich hat er seine Vorstellung, aber jeder Interpret hat sie eben auch. Und es ist so vieles möglich. Und diese Freiheit, die gibt er dem Musiker. Und wir haben diese Freiheit auch genutzt.
Vielleicht zum Schluss noch bei Ihren vielen Tourneen oder auch bei Ihrem häuslichen Üben oder gemeinsamen Üben. Es passieren ja immer komische Dinge. Was fällt Ihnen denn als erstes oder als besonders ein?
Wir haben natürlich irre viel gemeinsam erlebt. Wir haben so viel zusammen gelacht. Wir haben auch einen ganz eigenen Humor entwickelt, den man schlecht mit anderen teilen kann. Noch nicht mal mit dem Ehepartner. Aber ich denke eigentlich so diese Anekdötchen, die sind weder für uns heute noch interessant, noch für die Leute außen.
Gut, aber Sie haben nie ein teures Instrument im Flugzeug liegen lassen.
Da fallen mir 1000 Geschichten von anderen Quartetten ein, aber nicht von uns. Aber ich bin sicher, wenn Sie ein anderes Quartett fragen, die erzählen dann eher lustige Geschichten über uns. Nee, wir haben nie, das ist nicht wie Albert Berg, die haben mal den Cellisten vergessen, im Römerbad übrigens, nach einer durchzechten Nacht und dann erst auf der halben Weg nach Wien festgestellt, dass der fehlt. Also sowas ist uns nicht passiert. Nö.
Gut, haben Sie herzlichen Dank und ja. Ich hoffe, Sie können bald wieder auch mit Publikum spielen.